HR Info. Politik.
Frauen in der Politik sind heute selbstverständlich und auch Frauen, die über Politik berichten. Aber sie sind bei Weitem nicht so viele wie Männer. Sowohl in den Parlamenten sind Frauen deutlich unterrepräsentiert, als auch in einigen Redaktionen. Darüber wollen wir nun sprechen. Schließlich ist kommende Woche am 8. März der Internationale Frauentag. Und wir wollen nachfragen, was hat sich auch schon verändert und wo kommt Bewegung in Sachen Gleichberechtigung? Ich bin Anne Bayer. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte mit dem FDP-Politiker Rainer Brüderle und der Journalistin Laura Himmelreich? Das war im Jahr 2013. Die junge Frau hatte sich damals von dem Politiker anzüglich behandelt gefühlt und damit eine Debatte über Sexismus in den Medien ausgelöst. Es ging um Altherrenwitze, um Anzüglichkeiten, um Glaubwürdigkeit und Grenzüberschreitungen und letztendlich aber auch um die Frage von gängigen Frauen- und Männerbildern. Gleichzeitig folgte eine Debatte auf Twitter unter dem Hashtag Aufschrei, unter dem viele Frauen ihre Erfahrungen mit Sexismus veröffentlichten. Diese Debatte war quasi der Vorläufer des Hashtags MeToo, der 2017 und 2018 große Wellen schlug. Wie sieht es heute, 6 Jahre später, aus? Was erleben Journalistinnen heute im Kontakt mit männlichen und auch weiblichen Amtsträgern? Wie gehen sie mit sexistischer Anmache um? Das haben Journalistinnen Anfang des Jahres beim diesjährigen Medienforum des Journalistinnenbundes diskutiert. Hören Sie hier einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion. Es sprechen zu Beginn Dimut Röther, die Chefredakteurin des Fachdienstes EPD Medien, und Susanne Höll, Politikredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, und als Vertreterinnen der jüngeren Generation von Journalistinnen Julia Kritian, Korrespondentin im Hauptstadtstudio der ARD in Berlin, und Helene Bobrowski, Politikredakteurin bei der FAZ.
Ich selbst erinnere mich aus der Zeit, als ich jung war und als Journalistin angefangen habe, dass dann so Sprüche kamen wie, ich möchte jetzt keine Gespräche haben, ich habe die Frau Röther auf dem Schoß oder so. Solche Sachen wären jetzt nicht mehr möglich, oder?
Das habe ich aber auch schon nicht mehr erlebt. Also ich nicht.
Aber das war damals völlig normal. Das ist das Schlimme. Das war eigentlich völlig normal und man war irgendwie unangenehm berührt und dachte, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Am besten schnell drüber weg und sachlich bleiben. Ne? Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das anzusprechen damals.
Da verstehe ich Sie nicht. Wir sind Frauen, aber wir sind keine Opfer.
Nee, ich habe mich auch nicht so als Opfer gesehen, aber es war natürlich eine unangenehme Situation.
Mit Sicherheit.
Aber ich wollte das nicht so thematisieren, dass ich mir dadurch womöglich dieses Interview verunmögliche. Man ist ja immer auch bemüht um einen Rapport zu dem Interviewpartner. Und wenn das Interview vorbei war und er dann hinterher sagte, gehen Sie noch mit mir essen, dann habe ich natürlich gesagt, nee, mache ich nicht. Aber
ich... Bitte um Nachsicht, vielleicht ist es eine Frage des Alters und vielleicht sehe ich manches jetzt in meinem Lebensalter auch anders, als ich es selbst vor 30 Jahren gesehen hätte. Aber ich glaube, wegen eines Interviews oder eines Gesprächs, oder ich hoffe, so sollte ich es formulieren, muss ich keine junge Journalistin in diesem Land Gedanken machen. Sie kann sagen, danke, vielleicht sehen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt und geht fort und erklärt es. Kein Arbeitgeber sollte tolerieren, dass Frauen so behandelt werden. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, dass Herr Brüderle sicher sehr erstaunt gewesen wäre, wenn er von Frau Himmelreich gehört hätte, dass sie sich solche Sachen verbittet und sie einfach unmöglich findet und sich rumdreht. Das geht auch.
Klar, das geht auch. Sie sagen selber, Redaktionen sollten das nicht zulassen, aber in Redaktionen ging es ja auch so zu damals. Also als ich volontiert habe, sagte der Studioleiter, in Berlin war das damals, zu einem Kollegen, nimmst du die Püppi mit auf den Termin? Die Püppi war ich.
Aber Frau Röther, darum wäre es doch gut, dass wir etwas Älteren jetzt mal die beiden Jungen fragen.
Ja.
Ob sie sowas
noch erlebt haben. Ja.
Also ich habe mir, als diese Debatte hochkam, viele Gedanken gemacht, weil mein allererstes Vorstellungsgespräch, das ging ein Praktikum, das lief dann auch so ab, Sie sehen aber viel besser aus als auf Ihrem Bewerbungsfoto. Und natürlich habe ich nicht gesagt, ja, danke fürs Gespräch, tschüss. Weil ich wollte ja dieses Praktikum haben und es war jetzt auch nicht so schlimm, aber es gibt diese Fälle, die ganz klar sind, aber die Aussage, sie sehen viel besser aus als auf ihrem, oder was ganz häufig auch noch kommt, das ist ein bisschen so, dass mit, sie sind ja ganz und ansehnlich sind sie auch noch, ist, beim Fernsehen ist es ja immer so, man muss den Leuten sagen, da ist das Kamerateam und sie gucken aber bitte nicht in die Kamera, sondern sie schauen zu mir, damit eben, sie kennen das, ne, so. Und dann in immer weniger Fällen, aber relativ noch häufig kriegt man dann zu hören, ja, aber so eine junge, hübsche Dame schaue ich doch gerne an. Dann so, und dann sagt man dann, das nervt. Müssen Sie das jetzt sagen? Ist das ganze Interview im Eimer, weil der Gegenüber natürlich irgendwie jetzt dann schlechte Laune hat? Oder, und ich habe da auch noch nicht so eine richtige, ich habe für mich so ein, da ist meine Schmerzgrenze, bestimmte Sachen gehen nicht, so der Schoß und so eine hübsche, wie auch immer, ja, finde ich blöd. Werde ich vielleicht irgendwann dann auch mal sagen, finde ich blöd, aber meistens toleriere ich es, wenn es mich nicht wirklich stört.
Ja, ich habe sozusagen ähnliche Gedanken. Es gibt so, ich habe zum Beispiel kürzlich wieder was gehabt, wo ein Politiker, der mir ein Zitat zugesagt hat, dann so in letzter Sekunde und aus völlig sozusagen mir nicht nachvollziehbaren Gründen das zurückgezogen hat und dann habe ich irgendwie dem Pressesprecher gesagt, finde ich total unprofessionell. Und dann habe ich ihm noch dem Politiker der SMS geschrieben und gesagt, einfach, da habe ich das dann so ein bisschen, habe gesagt, schade, dass wir dann heute doch nicht zusammengekommen sind. Und dann schrieb er zurück, ich finde, wir sind ganz wunderbar zusammen. Und ich dann auch so dachte, so, boah,
das muss nicht
so
sein.
Und dann habe ich noch irgendwas zurückgeschrieben und habe dann aber gedacht, okay, also sozusagen sowas merke ich mir. Er denkt irgendwie, er hätte mich offensichtlich in der Hand. Und wirklich so, nein, so ist es nicht. So, sie haben irgendwie echt, also denke ich mir dann, wirklich nicht verstanden. Und das, mich beleidigt das auch, weil das irgendwie sozusagen, ich da auch in meiner professionellen Ehre irgendwie gekränkt bin. Und sowas finde ich dann auch wirklich irgendwie gar nicht lustig, sondern einfach nur doof. So, und dann gibt es aber, wie du angesprochen hast, diese ganz vielen Bereiche so, so dazwischen, wo es dann irgendwie, wo ich manchmal auch denke, naja, sozusagen, vielleicht ist es auch einfach mal, also zum Beispiel heute war ich in meiner Redaktion und dann haben irgendwie ganz viele auch ältere Kollegen gesagt, ja, es ist aber total schade, dass sie nicht mehr hier sind. Sie waren immer so eine irgendwie auch Bereicherung hier unserer Männergruppe und so. Und dann denke ich so, ja, es, vielleicht ist es auch einfach nur total nett. Also so habe ich dann gesagt, vielleicht kann man auch ab und zu mal ein Kompliment so annehmen, ohne sofort zu denken, oh, das ist jetzt aber irgendwie total sexistisch oder so. So ich dann, und dann sage ich halt, oh, danke, ja. So, oder auch wenn, so jetzt dieses, die sind ja so irgendwie, wie auch immer die Formulierung war, ansehnlich oder sonst was, das finde ich dann schon wieder grenzwertig, aber ich denke auch manchmal, man muss vielleicht auch nicht jedes Stöckchen, das irgendwie so unbedacht hingehalten wird, drüber springen und sich bei jeder hingerotzten, unbedachten Bemerkung, die noch so blöd sein kann, irgendwie dann wahnsinnig, da denke ich auch einfach, ich habe gar nicht die Lust und die Energie und die Zeit, irgendwie mich dann mit so einem Mist abzugeben, sondern dann, mein Gott, dann ist es halt so, dann lebt der Typ halt in einer Welt, in der ich nicht lebe. So, ja, also ich mache dann auch mit manchen Dingen auf so eine relativ pragmatische Art meinen Frieden und also eigentlich kann ich mir dabei irgendwie gut in den Spiegel gucken und es gibt natürlich jetzt Feministinnen, die sagen, das ist ein Verrat an der Sache der Frauen und man sei sozusagen schon so in diesem Geschäft drin, dass man es gar nicht mehr merkt und so weiter. Und gut, also man kann es aber auch einfach nicht allen recht machen. Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu.
Soweit die unterschiedlichen Erfahrungen und auch Umgangsweisen dieser vier Journalistinnen aus Print und Fernsehen auf dem Podium des Medienforums des Journalistinnenbundes Anfang des Jahres, bei der ich zu Gast war. Offen gesprochen wurde auch über sexistische und beleidigende Kommentare wie diese.
Dann kamen wirklich Leserbriefe so, das Kommentartantchen hat doch wirklich gar keine Ahnung, worüber es schreibt.
Nazi-Hure war strafbelegt und ja. Die Kollegin, die so benannt worden ist, hat mit Unterstützung des Hauses sich gewehrt. Und der Knabe in Sachsen-Anhalt, der meinte, das schreiben zu müssen, musste zahlen. Und ich finde jeden Euro gut, den er hat zahlen müssen.
Oder eben tatsächlich sexualisiert beleidigen, dich sollte man mal vergewaltigen und so in diese Richtung.
Hier brauche es eine klare Unterstützung seitens der Redaktion und eine gute Vernetzung, so die Meinung vieler Anwesender. Bei dem Medienforum habe ich auch die Journalistikprofessorin Friederike Herrmann von der Universität Eichstätt-Ingolstadt getroffen. Sie hat sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie über Frauen und Männer in der Politik berichtet wird. Es sind oft unbemerkte, subtile Botschaften, die unser Bewusstsein und damit unsere Rollenbilder prägen. Framing heißt dieses Phänomen. Und wie das funktioniert, hat sie mir anhand verschiedener Beispiele erklärt.
Also wenn man ein Beispiel nimmt, ich habe das ja herausgearbeitet an der Politikerin Theresa May, die im Dezember, als sie ihren Vertrag von der EU vorgelegt hat, abgebildet wurde, immer mit leicht geneigtem Kopf und mit einer, ja, ich sag jetzt mal, Schmerzensmiene, was einen tatsächlich an die Pietà erinnern konnte. Und ich habe dazu auch Texte gefunden, die eigentlich alle in eine Richtung gehen, dass man sagen muss, das Frame, unter denen die ganzen Aussagen, die Theresa May oder auch über die britische Politik gemacht wurden, war das, dass Theresa May eigentlich auf verlorenem Posten steht, die Schmerzensdame ist, die sich für alles aufopfert. Das wurde nirgendwo deutlich gesagt, aber das schwang immer mit und gibt dann auch ein bestimmtes Bild auf die Politikerin, was eigentlich ein erbärmliches Bild ist, wenn man es mal auf gut Deutsch sagt. Und ein Bild, was so auch nur Frauen angehängt werden kann. Also ein Mann kann zwar auch in so einer schwierigen Situation sein, wo er eigentlich nichts zu gewinnen hat, aber er ist dann eher in dem Framing ein wilder Kämpfer oder auch ein Märtyrer, was beides eher Heldenfiguren sind.
Sind das denn Botschaften, die man bewusst rüberbringen will oder die sich dann oft letztendlich unbewusst irgendwie manifestieren?
Also es gibt auch ein strategisches Framing, was Politikberater einsetzen und was bewusst gemacht wird. Dieses Framing, was wir in den Medien erleben, ist aber in aller Regel unbewusst und es hat auch keine bestimmten Autoren. Also da sitzt nicht jemand und sagt, das setzen wir jetzt mal auf die Welt, dass die Theresa May so dargestellt wird, sondern das ergibt sich eigentlich aus dem öffentlichen Diskurs, aus unbewussten Inhalten, die die Menschen alle im Kopf haben, wie zum Beispiel dieses Frauenbild der Aufopferung, was immer wieder mit Frauen konnotiert ist und was dann wachgerufen wird, kollektiv, sowohl bei denen, die die Beiträge produzieren, als auch bei denen, die sie rezipieren.
Und wie beeinflusst das dann die Berichterstattung im Allgemeinen?
Ja, man sagt, man kann nicht nicht framen. Das heißt, immer, wenn wir kommunizieren, ob über Bilder, Texte, Worte, ist ein Frame enthalten, also eine Deutungssituation. Sonst wären die Botschaften ja bedeutungslos, sonst hätten sie überhaupt keinen Sinn. Und dieser Frame, diese Bedeutung reicht halt weit über das einzelne Wort oder das einzelne Bild, über das, was direkt gesagt wird, hinaus.
Können Sie vielleicht nochmal so ein Beispiel auch nennen dafür, was denn so ein klassisches Framing auch gerade in Bezug auf Frauen nochmal ist?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt, die CDU-Vorsitzende geworden ist, habe ich rückblickend oder hatte ich damals bei der Debatte den Eindruck, und das lässt sich auch belegen, dass sie wahrgenommen wurde, sehr häufig in allererster Linie als Frau. Wenn zum Beispiel gesagt wurde, dass sie sozusagen Merkels Erbe antritt, dass sie Merkels Klon ist, so wurde es ja manchmal schon direkt formuliert, dann kann man natürlich sagen, ja, sie hatte unter den drei Kandidierenden sicher die Positionen, die Merkel am ähnlichsten sind. Aber man hätte auch hervorheben können, dass sie ja durchaus konservativere Positionen zu bestimmten Fragen einnimmt und dass sie auch konfliktfähiger sich schon gezeigt hat oder konfliktbereiter. Vielleicht will Merkel diese Konflikte gar nicht so, das ist eine andere Frage. Ich habe oft gedacht, wenn sie ein Mann gewesen wäre, wäre hervorgehoben worden, dass sie manche gute Sachen von Merkel oder dass dieser Mann manche gute Sachen von Merkel fortsetzt, sich aber in den entscheidenden Punkten, wo auch was Neues kommt, unterscheidet. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie als Erbin von Merkel angesehen wurde, als Klon, weil sie auch eine Frau ist. Dass es also gar nicht um ihre Positionen ging, sondern eher um die These, ach, schon wieder eine Frau. Das wäre so ein klassisches Modell, wie es war. Und dann gibt es natürlich die ganzen Stereotypen. Also die männermordende Frau, das hatten wir bei Merkel, wo es dann hieß, ja, sie erledigt reihenweise die Männer, was ziemlich normal ist, nun mal leider für einen Politiker oder eine Politikerin auf dieser Ebene, die müssen alle ihre Rivalen erledigen. Auch der gute Obama hat Hillary Clinton erledigten seiner ersten Wahl als Konkurrentin. In der Regel aber sind die Leute, die man erledigen muss, wenn man auf so einer hohen Ebene wie Kanzler oder Präsident ist, sind alles Männer. Und daher kommt es, dass Merkel natürlich vor allem Männer sozusagen auf dem Gewissen hat. Aber es wurde in dieses Stereotyp von der männermordenden Frau eingeordnet, für die Merkel vielleicht gar nicht der Typ ist.
Nee, eigentlich nicht wirklich. Und wie kann man das Ganze denn eigentlich ändern? Haben Sie da irgendwie einen Vorschlag?
Ja, also es gibt eigentlich zwei Wege, die Journalistinnen und Journalisten beschreiten können und beschreiten sollten. Das erste wäre erstmal, sich das überhaupt bewusst zu machen, was das da passiert. Das spielt leider auch in der Ausbildung noch eine zu geringe Rolle oder meistens gar keine Rolle, weil dieses Framing-Konzept noch nicht so verbreitet ist. Also erstmal zu wissen, wir brauchen ein Frame-Checking, wie wir ein Fakten-Checking brauchen, weil sonst gehen wir sozusagen der Propaganda auf den Leim, ohne es zu merken. Man kann die Frames identifizieren und versuchen, es anders zu machen. Also das Klischee der männermordenden Merkel nicht zu bedienen, sondern einfach zu sagen, ist halt normal. Man muss seine Konkurrenten aus dem Weg räumen, wenn man auf so eine Position will. Man kann aber auch das Publikum darüber aufklären, wie diese Frames wirken und sie dadurch ein wenig entschärfen. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man Frames hat wie Ausländer sind krimineller, was ja ein ziemlich problematischer Frame ist für unsere Gesellschaft. Und da kann es helfen, manchmal zu sagen, ihr denkt das, weil Fremdenangst sozusagen in Menschen oft ist und solche Zuschreibungen ermöglicht, obwohl es nach den Zahlen gar nicht so ist. Aber was ich dabei für wichtig halte, ist sozusagen nicht zu argumentieren, nicht die Zahlen zu bringen, die anders sind, sondern das Frame selber bewusst zu machen. Also es gibt dafür ein schönes Beispiel aus der Schweiz. Da hat man Wölfe ansiedeln wollen und es gab die üblichen Vorbehalte. Dann sind die Linguisten von der Uni Zürich auf den Plan getreten und haben ein interessantes Phänomen entdeckt, dass nämlich die Vorbehalte in der deutschsprachigen Schweiz sehr viel größer waren als in der italienischsprachigen Schweiz. Und das haben sie ganz einfach erklärt aus dem kollektiven Kulturschatz. In der deutschsprachigen Schweiz gibt es Grimms Märchen, da ist der Wolf immer das Böse. Und in Italien gibt es Romulus und Remus, da ist die Wölfin, die sozusagen säugt und fast eine Mutterfigur ist. Und sie haben den Tierschützern dann gesagt, es nützt überhaupt nichts, wenn ihr erzählt, dass die Wölfe nicht gefährlich sind und so weiter. Ihr müsst den Leuten bewusst machen, dass diese Kindermärchen oder diese Sagen in ihren Köpfen sind und die Einstellung zu den Wölfen prägen.
Sagt die Journalistikprofessorin Friederike Hermann von der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir oft unbemerkt Botschaften vermitteln, zum Beispiel wenn wir Merkel als Mutti bezeichnen oder aber auch Gedöns sagen, wenn wir Familienpolitik meinen. Politikberichterstattung ist ihrer Meinung nach jenseits von Mutti und Gedöns möglich.
HR Info. Politik.
Heute zum Thema jenseits von Mutti und Gedöns, Frauen in der Politikberichterstattung. Dazu gehört auch die Frage, wie hoch ist heute eigentlich der Anteil von Frauen, die über Politik journalistisch berichten? Auch das war Thema bei dem Medienforum, denn viele der dort anwesenden Journalistinnen sind nach wie vor Einzelkämpferinnen, wie zum Beispiel Helene Bubrowski von der FAZ.
Ich stelle halt in der Tat fest, dass in den Hintergrundrunden, in denen ich sitze, kaum Frauen sind, sondern fast nur Männer. Ich freue mich immer, wenn ich dort Frauen treffe, aber kann auch mit den Männern da gut klarkommen.
Eine Beobachtung, die die Taz-Redakteurin Anja Meyer bestätigt. Auch sie war eine Teilnehmerin des Podiums.
Also wenn man zum Beispiel den Verein der Bundespressekonferenz nimmt, der ja, kann man nur Mitglied sein, wenn man aus Berlin über Politik hauptberuflich berichtet, dann sind wir dort in unserem Verein 30% Frauen. Und ich habe dann eine Forscherin kontaktiert an der Uni Rostock, Elizabeth Brommer heißt die. Und die hat eine Studie gemacht zur Sichtbarkeit eigentlich von Frauen in Kultur und Medien. Und ihr Ergebnis ist exakt dasselbe. Ihre These ist folgende: Wenn in der Politik 30% Frauen sind, und genau das ist in Deutschland so, also wenn wir auf den Bundestag gucken, ist es ganz genau so, 30,8%, dann bilden sozusagen auch exakt 30% an weiblichen Journalistinnen diese Politik ab. Also diese Repräsentanz spiegelt sich 1:1 wieder. Ich fand das sehr faszinierend, diesen Befund, muss ich sagen. Es ist im Grunde so simpel und auch so niederschmetternd. Also wovon reden wir? Ich meine, wir reden von der Hälfte der Welt. Und 50% der Wähler sind männlich und 50% der Wähler sind weiblich. Also warum ist das nicht 50-50, ja? in der Repräsentanz im Bundestag, aber eben auch in der Repräsentanz in den Medien. Und das muss sich ändern, dringend. Und der Effekt ist eigentlich der, das hat auch diese Wissenschaftlerin in Rostock herausgefunden, ab einem Drittel denken alle, es gibt doch jetzt Frauen. Da sind doch Frauen, ich sehe doch Frauen. Also ich weiß nicht, was die Frauen noch wollen. Da sind sie doch. Aber sie sind eigentlich viel zu wenige.
Gibt es denn da eine Tendenz, dass sich das ändert? Also bei uns sind schon die Volontärinnen und Volontäre sicher Hälfte, Hälfte.
Es läuft über den Nachwuchs eindeutig. Also es gibt einfach wahnsinnig viele junge Kollegen, gut ausgebildete Kollegen, die nachrücken und die auch einen anderen Anspruch haben und diese Ansprüche auch formulieren. Da hat sich einfach was geändert. Und das ist auch, ich sehe das auch in den Häusern, die Leute suchen ja auch Frauen inzwischen. Also es ist ja jedem klar, dass es so nicht weitergeht.
Die Frage bleibt nur, wie kann es denn weitergehen? Und was wäre, wenn es mehr Frauen in diesem Bereich gäbe? Darüber habe ich mich mit Rebecca Beerheide unterhalten. Auch sie ist politische Journalistin in Berlin und Mitherausgeberin des Buches 100 Jahre Frauenwahlrecht, Ziel erreicht und weiter. Frau Beerheide, kommt aus Ihrer Sicht jetzt, wo in diesem Jahr so viel über dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht gesprochen wird, langsam Bewegung in die Frage nach der Parität, also sowohl was die Frauen in der Politik als auch in der Politikberichterstattung betrifft?
Also sagen wir mal so, wir sind mit den 30,9% ungefähr so in einem Frauenanteil wie vor 20 Jahren. Und momentan nehme ich wahr, dass dadurch, dass eben auch die Berichterstattung oder einfach sehr viel dieses Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht und diese Zahlen sehr präsent sind, dass Frauen sich jetzt stärker zusammenschließen. Es gab eben vor 2 Wochen einen Zusammenschluss von Parlamentarierinnen, also als eine parlamentarische Frauengruppe. Und das gab es bisher noch nicht, auch in der vergangenen Legislaturperiode, wo mit 36% wirklich der höchste Frauenanteil im Deutschen Bundestag war, hat es so einen Zusammenschluss in der Form nicht gegeben. Den gibt es jetzt. Also man möchte über verschiedene Themen sprechen. Aber ich denke, eine mögliche Wahlgesetzänderung, ein Paritätsgesetz, das ist jetzt so ein vorrangiges Ziel der Gruppe. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Also es haben sich eigentlich alle Parteien im Bundestag außer der AfD da zusammengeschlossen und eine Interessensgruppe gebildet. Und ich glaube, da ist gerade wirklich sehr viel Interesse da und viel Spannung da. Und besonders die Spitzenfrauen verschiedener Parteien, also sei es jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, sei es Karin Göring-Eckardt, sei es Andrea Nahles, die haben sich da ja auch alle sehr klar positioniert, wie sie Wahlgesetzgebung künftig sehen. Und ich glaube, da kommt sehr viel Rückenwind und auch speziell durch die Bundeskanzlerin, durch Angela Merkel, die ja auch bei dem Jubiläum zu 100 Jahre Frauenwahlrecht schon sagte, dass Parität in allen Bereichen der Gesellschaft erreicht werden sollte, neben der Politik natürlich auch in der Verwaltung oder auch bei den Hochschulen. Aber ich glaube, da ist ganz viel jetzt so auch politischer Wille dahinter.
Woher kommt denn da so eine Einigkeit? Also Sie haben gerade das angesprochen, die beiden Spitzenpolitikerinnen von CDU und den Grünen haben ja da eigentlich eine sehr einheilige, gleiche Meinung. Also sie wollen zumindest es nicht mehr ausschließen, dass die Politik eine Frauenquote braucht. Gab es das schon mal und woher kommt das?
Ich finde es auch sehr überraschend, also dass es so in dieser Einigkeit, auch in dieser politischen Bandbreite so stattfindet gerade. Ja, man könnte sagen, es kommt auch daher, dass eben viele Spitzenfrauen jetzt an Spitzenpositionen ihrer Parteien sind. Also die beiden großen Volksparteien plus und die Grünen werden von Frauen jeweils geführt. Und das ist das eine. Das andere ist wirklich dieser erschreckend niedrige Anteil an Frauen und dass man da irgendwie gewisse Themen einfach auch nicht mehr so leicht durchbringt. Oder auch, dass viele Politikerinnen eben sagen, wir wollen eben Politik auch ändern, um auch für junge Leute interessant zu sein, also eben nicht mehr diese Altherrenrunden, diese langen Sitzungen, die dann einfach nur, um was zu erzählen, also nur damit man reden kann, damit man auf der Redeliste ist, dass man dann länger redet. Also all diese Arten von Politikgestaltung, die möchten wir vielleicht alles nicht mehr und wir wollen da eben attraktiver werden dafür. Also das ist vielleicht ein Punkt und der zweite ist wirklich auch dieser Backlash, den man in der Gesellschaft sicherlich sehen kann, dass eben Frauenrechte hinterfragt werden oder in Frage gestellt werden oder vermehrt darüber diskutiert wird, sodass man diesen Backlash sozusagen jetzt nutzt, zu sagen, Moment, stopp, also wir wollen unsere Rechte schon noch verteidigen und es soll auch in Richtung paritätische Gesetzgebung gehen.
Thema dieser Sendung ist auch die Politikberichterstattung. Ist mal ganz hypothetisch, gäbe es weniger Framing, wenn es mehr Frauen in dem Bereich gäbe, die darüber berichten?
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also die Frage ist halt, welche Themensetzung oder welche Blickwinkel Journalistinnen auf Politikerinnen beispielsweise richten. Würde ich schon sagen, die Frage ist zum Beispiel eben, was Aussehen, was Klamotten angeht oder Kleidungsstile angeht, das würde sich sicherlich ein bisschen verändern. Da würde man nicht so oft drüber berichten. Ich finde immer noch interessant, damals die Landtagswahl zwischen Malu Dreyer und Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz war ja so die erste Wahl, wo zwei Top-Frauen gegeneinander angetreten sind. Und das war ja eine riesige Elektrisierung, auch in der politischen Berichterstattung. Da wurde ganz viel darüber gesprochen, wie die Weinkönigin gegen die Landesmutter angetreten ist und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Frames oder diese Erzählweise dann über Politik, über diese sehr starke Personalisierung, ob die nicht doch bei Frauen anders wären. Es würden andere Wissenschaftlerinnen, würden, glaube ich, sagen, nein, da sich Frauen dann innerhalb von einer Redaktion auch angleichen dem, was andere sozusagen sagen. Deshalb kann man das nicht unbedingt nach vorne stellen, dass Frauen anders berichten würden. Ich persönlich glaube schon, dass es einige Themensetzungen anders laufen würden. Würden mehr Frauen auch in der Politikberichterstattung sein. Auch so Hintergrundrunden, glaube ich, würden ein bisschen anders laufen, so von der Art her.
Weil sich dann eben oft dann doch der Blick unterscheidet. Also wie über das Machtgeschehen und Politik berichtet wird. Oder
ich glaube schon, weil man die Insignien der Macht vielleicht gar nicht so als wichtig sieht. Oder ob man vielleicht auch einfach sagt, einzelne Spielchen werden nicht mitgemacht. Oder ich glaube, das haben Frauen eher, also Journalistinnen haben das jetzt mal aus meiner Perspektive herausgesprochen, weniger, dass man sich dann mit der Politikerin sagen möchte, du hast völlig Unrecht oder sie haben völlig Unrecht, was ein Thema angeht. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal bei männlichen Journalisten das nochmal viel stärker auch nochmal ist, wer hat jetzt Recht, also dass dieses Gespräch auch zwischen Journalisten und Politikern so läuft. Und natürlich diese Top-Jobs in Berlin, wenn sie Korrespondentin sind, egal jetzt für welches Medium, da wird ja schon immer geschaut, wer macht das, wer könnte das machen, wer traut sich das auch zu, in dieser Taktung zu arbeiten. Und da sehe ich aber momentan noch nicht, dass da mehr Frauen kommen.
Frau Beherde, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Frauentag am 8. März. Sie in Berlin Dankeschön. Haben ja dann einen richtigen Feiertag zum ersten Mal und als erstes Bundesland. Was haben Sie vor?
Genau, als einziges und erstes Bundesland. Eigentlich ist es so ein ungeplanter freier Tag und da ich am nächsten Tag in Urlaub fahre, ist das eigentlich eine schöne Ergänzung, sagen wir es mal so.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das waren Einschätzungen und Informationen von Rebecca Beherde, die als politische Journalistin in Berlin arbeitet und das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht mit herausgegeben hat. Sie meint, es tut sich was in Sachen Gleichberechtigung in der Politik und ein weiblicher Blick auf das politische Geschehen wäre oft ein wichtiger Ausgleich, eben jenseits von Mutti und Gedöns. Das war die Sendung Politik, heute zum Thema Frauen in der Politikberichterstattung. Anlass war der Internationale Frauentag am 8. März nächste Woche. Wie immer gibt es diese Sendung auch als Podcast und wenn Sie sich für weitere Sendungen zu politischen Themen interessieren, so finden Sie diese auch als Podcast auf unserer Homepage hrinforadio.de unter der Rubrik Politik. Mein Name ist Anne Bayer.